Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen bei Game Talk FM. Das ist der 25. Game Talk. Heute begeben wir uns wieder mehr auf die Metaebene. Wir sprechen über Spielepodcasts und Spielepodcaster. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine hier. Passend dazu habe ich mehr oder weniger spontan einige Podcaster in die Runde eingeladen. Die möchte ich euch jetzt natürlich kurz vorstellen. Ich möchte beginnen mit dem Nils. Hi Nils.
Hallo Joey.
Du machst nicht alleine, aber zu dritt den Retro-Zirkel, ein Podcast über Retro-Spiele.
Genau, ich mache mit Mapp und Lucy zusammen einen Podcast, bei dem wir zurzeit eher unregelmäßig, aber eigentlich regelmäßig über alte Spiele sprechen oder immer über ein altes Spiel, was halt das Thema der jeweiligen Episode ist.
Dann weiter in der Runde, sehr, sehr spontan hier eingesprungen, also wirklich ultimativ spontan und dafür schon mal ein sehr, sehr großes Dankeschön an den Matthias von den Bretterwissern. Hallo, hi.
Morgen.
Auch du bitte darfst dich natürlich kurz vorstellen.
Ja, ich bin der Matthias. Ich mache mit dem Arno und dem René zusammen einen inzwischen wöchentlichen Podcast über Brettspiele. Wir stellen Spiele kurz vor, wir unterhalten uns mit Leuten aus der Szene, Autoren, Verlagen, Illustratoren. Wir werfen Schwerpunkte auf die verschiedenen Arten von Brettspielen, die es gibt. Machen Glaskugelberichte, so was wir glauben, was passieren könnte, was kommt, worüber wir uns freuen, solche Sachen.
Dann, last but not least, darf ich vorstellen den vielleicht fleißigsten Spiele-Podcaster Deutschlands, die Podcast-Maschine Manu von Insert Moin. Hi.
Wunderschönen guten Morgen. Ich finde es ja gemein, dass der Matthias schon mit Morgen angefangen hat hier abends um 9, aber gut, ist ja eigentlich mein Running Gag. Ich leite und moderiere zusammen mit Daniel und Micha seit über 5 Jahren den Podcast Insert Moin. Und wir bezeichnen uns selbst als Spielkultur-Podcast. Also wir reden einerseits über aktuelle Video- und Computerspiele. Wir reden hin und wieder auch, oder beziehungsweise nur ich, über Brettspiele, manchmal auch mit Matthias zusammen. Und reden aber auch eben über Metathemen, so wie ihr das jetzt heute macht. Also wir laden uns hin und wieder Entwickler ein, fragen, wie die das machen, wie die Spieleentwicklung funktioniert. Und reden aber auch über Metathemen wie, keine Ahnung, Sexismus in der Spielebranche oder welche Ankündigungen auf der E3 passiert sind, ob Spielemessen noch zeitgemäß sind und solche Dinge.
Und das so ziemlich einmal täglich.
Genau, also gestern habe ich zum Beispiel 3 Podcasts aufgenommen. Aber wir senden täglich eine Folge und sind auch ein monothematischer Podcast sozusagen. Also jeden Tag gibt es eine Folge mit einem Thema. Genau, außer Samstag.
Wie du oder ihr das schafft, das wirst du nachher noch erzählen müssen. Wer sich jetzt fragt, was, Insert Moin, Bretterwisser, Retrozirkel, wie, wo und so weiter, dann lohnt sich sicher ein Blick in die Shownotes. Bevor ich es vergesse, erwähne ich die gleich, gametalk.fm/Spielepodcaster. Da gibt's alle Links und Twitter-Profile und so weiter. Wenn eure App schlau genug ist, dann habt ihr die übrigens auch schon direkt bei euch auf dem Gerät. Genau gleich auch wie die Kapitel. Dann legen wir los. Vielleicht ganz kurz muss das doch vorneweg geschehen. Was ist eigentlich ein Podcast? Wenn du das nicht weißt, das, was du hier hörst, das ist ein Podcast. So viel dazu. Also Audio-Files, die man sich on demand anhören kann. So jetzt ganz grob gesagt. Ich denke, damit lasse ich es gerne bewenden. Außer wer von euch möchte jetzt da reingrätschen und noch irgendein wichtiges technisches Detail anmerken.
Nö, wir haben ja nur gelernt, dass Podcasts inzwischen auch auf Spotify passieren können. Also der Name hat sich ja so ein bisschen gewandelt, gell?
Google Play Music.
Stimmt, ja.
Google Play Music, das sind dann, glauben auch wirklich so Podcasts und Spotify. Ach, wir driften schon zu fest ab. Starten möchte ich mit der Frage, die natürlich so am Anfang kommen muss. Stichwort Motivation. Warum, bitteschön, macht man denn einen eigenen Spiele-Podcast? Nils, an dich mal die Frage vorweg. Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen?
Also ich interessiere mich halt schon ziemlich lange für alte Videospiele und im deutschsprachigen Raum gab es zumindest damals nicht ganz so viel. Das bekannteste ist wahrscheinlich der Game von Plüsch-Podcast, wie auch immer er nochmal hieß, den gibt's nicht mehr.
Plauschangriff.
Plauschangriff, genau. Gibt inzwischen wieder.
Ah, Plauschangriff, ja. Der war aber irgendwie nur so halb mein Ding und im US-Raum gibt's da zum Beispiel die Retronauts, die da auch sehr, sehr bekannt und erfolgreich sind, weil die halt von OneUp stammen. Ich wollte halt sowas selber machen, weil mir einfach das gefehlt hat, was mir selbst gefallen würde, und ich mache den Podcast mit unter anderem, weil ich ihn selber hören will, und wenn da genug Abstand zwischen Aufnahme und Erscheinen ist, da ich den Podcast nicht bearbeite, höre ich den auch jedes Mal.
Also ich höre ja meine wahrscheinlich immer am meisten von allen. So irgendwie dreimal beim Schneiden und dann noch einmal am Ende, ob alles gut gekommen ist. Matthias, wie war das bei dir bzw. bei euch? Was war so deine Motivation? Warum möchte man jetzt online über Brettspiele sprechen?
Ich bin in der Brettspielszene seit 20 Jahren irgendwie verhaftet. Und habe das in erster Linie halt immer nur konsumiert. Und irgendwann hatte ich auch mal angefangen, mich in dem Bereich arbeitstechnisch zu bewegen. Aber ich habe auch festgestellt, also ich brauche immer was auf die Ohren. Irgendwann hat man angefangen, Hörbücher zu hören, weil zum Lesen hat man keine Zeit, wenn man Auto fährt oder so. Aber irgendwie hat mir das nicht gereicht, weil das ist dann auch immer so eine merkwürdige Auswahl. Also habe ich angefangen, Podcasts zu hören und habe festgestellt, die Podcast-Auswahl für Brettspiele, die war vor ein paar Jahren noch so mickrig winzig. Also es gab ein oder zwei Anbieter und die haben wirklich nur, ja, hier ist das Spiel, wir reden darüber. Und das war's. Und das war mir zu wenig. Und dann habe ich halt angefangen mit dem Guido, den kennt der Manu auch, mal sowas aufzusetzen. Wir haben das irgendwie 5 Folgen durchgehalten. Und dann hat mir der Guido gesagt, das macht ihm total Spaß, aber er hat keine Zeit dafür. Und dann habe ich halt andere Mitstreiter gesucht. Und nach einem Jahr hatte ich dann auf einmal 2 andere, die auch gesagt haben, sie haben Lust, Podcasts zu machen. Und dann haben wir, weiß ich nicht, einige Wochen, Monate darüber gegrübelt, wie wäre denn das Konzept für die Sendung. Und dann haben wir einfach gesagt, jetzt legen wir los. Und dann haben wir gemacht und haben sehr schnell sehr viel Feedback bekommen. Und dann war die Motivation umso höher. Und seitdem machen wir das jetzt eigentlich regelmäßig und produzieren halt im Wochenschnitt und zum Teil auch im Voraus, so wie der Manu, damit wir unseren Urlaub auch entsprechend genießen können.
Was? Bei uns ist alles live.
Ach so, Entschuldigung.
Wird immer morgens früh aufgenommen.
Genau, immer live, ja.
Stimmt, deswegen musste ich bei der letzten Sendung mit dir auch so früh aufstehen.
Mhm. Ja, Manu, wie war das denn bei dir damals? Ich glaube, Ende 2010 war es, Breakfast at Manu Spiels, mhm. Dazu mal noch zusammen mit dem Boris.
Genau, da ging das los. So diese, ich hatte davor schon ein kleines Podcast-Projekt, war auch ein Spiele-Podcast. Wie wir zu der Idee kamen, das täglich zu machen, habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ich wollte erstmal noch einen Schritt zurück, was die Motivation überhaupt war zum Podcasten, weil da war ja deine Ausgangsfrage. Ich habe halt schon über Spiele geblockt. Also das heißt, ich habe sehr viel über Spiele geschrieben, ich habe sehr viel über Spiele gelesen und habe dann auch für mich so privat das Medium des Zuhörens, nenne ich es jetzt mal, entdeckt, weil man das eben halt auch machen kann, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, wenn man in der Straßenbahn sitzt. Da waren längere Artikel lesen, fand ich da irgendwie anstrengend auf kleinen Smartphone-Displays oder damals eben noch ohne Smartphone. Und deswegen habe ich das Audioformat irgendwie schätzen und lieben gelernt, weil man, finde ich zumindest, auch einen anderen Bezug zum Autor oder wie sagt man da, zum Podcaster aufbaut. Also wenn ich mir sowas wie zum Beispiel Nils den Retro-Zirkel anhöre, man kann die Leute so einschätzen, habe ich so das Gefühl. Ja? Man kriegt die Insider-Witzchen mit, man weiß, wie die verschiedenen Leute auf Spiele reagieren. Matthias mit seinem Podcast ist ja auch ein gutes Beispiel, wie 3 unterschiedliche Brettspieltypen ihr seid. Man fühlt sich da irgendwie so wohl in so einer Podcast-Welt, finde ich, wenn man eine Weile mit den Podcastern verbringt. Und man verbringt ja sehr viel Zeit mit Hören. Und das hat mich irgendwie begeistert. Ich habe damals eben auch diesen österreichischen Podcast, Konsol.at habe ich gehört, Spieleveteranen waren so die ersten Spiele-Podcasts, die ich da konsumiert habe, Plauschangriff natürlich. Und mir ging es dann so ein bisschen wie dem Nils, dass so dieses Format oder die Themen, die ich hören wollte, die gab es nicht so ganz treffend. Daraufhin haben wir selber eben auch einfach gedacht, das will ich auch mal probieren, dieses Medium möchte ich ausprobieren. Und die Einstiegshürde ist bei Podcasten ja auch relativ gering. Und daraus hat sich das dann so entwickelt über die Jahre. Also die Grundmotivation war einfach, das Medium gefällt mir, das möchte ich selber auch ausprobieren.
Also dazu muss ich sagen, das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Man hat ein ganz anderes Gefühl zu den Leuten, die diese Podcasts macht. Das P bei Pod steht ja für Personal on Demand. Mhm. Das heißt, man entwickelt eine persönliche Beziehung dazu. In meinem Studium habe ich das gelernt, dass Kommunikation, die du mündlich machst, wenn ich jemanden anrufe oder zu jemandem hingehe und direkt mit ihm rede, immer wertvoller ist, als wenn ich etwas schriftlich mache. Und das ist auch der Grund, warum Podcasts, wenn die Personen entsprechend sich auch nicht zu sehr einschränken und sagen, ich halte mich persönlich als Person raus, sondern auch, sich auch öffnen und den Hörern die Möglichkeit geben, diese Person persönlich kennenzulernen, dass das natürlich auch ein Teil des Erfolges ist.
Absolut, da stimme ich dir völlig zu. Ich denke, da liegt auch ein Stück weit noch der Unterschied zum klassischen Radio. Mhm. Bei mir war es seinerzeit irgendwie völlig naiv. Also ich habe vor einigen Jahren mal angefangen mit dem Nerdy by Nerds Audio Podcast, da noch auf Schweizerdeutsch. Und einfach so, ja, ich höre Podcasts, ich find's cool. Und jetzt habe ich das Gefühl, was ich zu sagen habe, interessiert die Leute. Also fange ich auch mal an. Darf man sich unbedingt nicht mehr anhören, absolut verboten, die ersten Folgen.
Ich glaube, das geht uns aber allen so.
Ja, geht noch. Also beim Manu habe ich auch reingehört in die erste Episode. Also das kann man sich durchaus noch anhören. Das kann ich da von mir nicht behaupten. Irgendwann bin ich dann mit dem NBN Audio Podcast so ein bisschen wo angestoßen. Ich habe dann gemerkt, da geht es irgendwie nicht mehr so ganz weiter. Daraus ist dann der Game Talk geboren, der sich jetzt noch ausschließlich mit Spielen befasst. Das war zuvor nicht ganz so. Ja, und es ist also absolut so aus einem Bedürfnis, irgendwas zu erzählen, entstanden. Also eigentlich eine sehr egoistische Motivation, muss ich also ganz offen zugeben.
Nee, aber ich glaube, das haben alle Podcaster, oder? Also ich meine, ich würde es gar nicht so als Egoismus bezeichnen, sondern so dieses Sendebewusstsein muss man so oder so haben. Also dieses Bedürfnis, was erzählen zu wollen, gehört ja eigentlich als Grundvoraussetzung dazu, dass man überhaupt die Motivation aufbringt, sich selber aufzunehmen und das auch noch anzuhören.
Absolut, ja, ja, ja.
Ja. Und dann auch noch irgendwo hinzustellen, genau. Dass das auch noch andere hören und eventuell auch noch ihren Senf dazu geben wollen.
Eben, ja.
Ja, und dann, man hört sich ja selber irgendwie immer komisch an. Für die Hörer da draußen ist das jetzt, was, man hört sich komisch an. Aber für alle, die mal die eigene Stimme aufgenommen und dann angehört haben, ja, klingt manchmal ein bisschen anders, muss man sich auch dran gewöhnen. Jetzt, wir sind da schon halb drin. Wir wissen jetzt, warum wir begonnen haben mit Podcasten. Aber was sind denn so die Freuden, die Erfolge des Podcastens, da hat wahrscheinlich auch wieder jeder irgendwie andere Gründe oder Ziele. Jetzt mal Matthias einfach so wild reingefragt, was ist denn so die größte Freude beim Podcasten für dich?
Das ist tatsächlich, dass diese persönliche Beziehung auch zurückkommt. Wenn ich auf irgendeiner Brettspielveranstaltung bin, sei es jetzt in Essen auf der Spielemesse oder auch auf kleineren Veranstaltungen, wie jetzt den Spielewahnsinn in Herne oder in Leipzig auf der Spielemesse, dann kommen einfach wildfremde Menschen auf mich zu und sagen, ach, hallo Matthias, ich höre deinen Podcast. Und man hat sofort eine Beziehung, auf der man irgendwo sich unterhalten kann. Man merkt, man teilt irgendetwas und man lernt Menschen auf diese Weise kennen. Und das ist, finde ich, immer wieder ein total tolles Erlebnis, wenn man mit Menschen auf diese Weise irgendwie zusammenkommt. Das ist auch so, dass das ein paar Leute, die trifft man auch öfter. Und die haben dann auch einen Spitznamen. Also wir haben zum Beispiel einen Hörer, der hat keine Möglichkeit, Podcasts in seinem Auto zu hören. Der brennt sich jede Folge auf eine CD und hört sie dann auch von CD in seinem Auto. Und das ist für uns der CD Felix. Wenn wir den treffen, sagen, ach, hallo CD Felix. Also das gibt auch irgendwie so Persönliches wieder zurück. Und das möchte ich nicht mehr missen.
Ja, das glaube ich dir, so ein absoluter MP3-Player-Verweigerer. Oder einfach halt gezwungen, das im Auto zu hören. Ne? Nicht jedes Auto kann dann auch so ein Gerät anhängen. Bei niemandem irgendwie so berühmt werden oder so? Jetzt mal ganz frech gefragt.
Naja, das ist ja schon an sich. Also berühmt werden, also wir machen ja einen Nischen-Podcast in der Nische, würde ich mal sagen. Mhm. Deswegen mache ich mir da keine Illusionen, berühmt zu werden, aber dieses, nennen wir es mal, erkannt werden, also was Matthias ja eben genannt hat, so dieses Leute kommen auf einen zu, das gibt natürlich schon irgendwie was. Also passiert bei mir sehr, sehr selten, aber ist halt schon irgendwie nett, so dieses, deine Stimme kenne ich doch irgendwoher.
Kann ich absolut nachvollziehen, ist mir auch schon passiert, muss ich zugeben, passiert sehr selten, aber ist auch schon passiert, hey, du bist doch der von das und das, das mit diesem da Nerdy und Und ich sage, ja, genau, Nerdy by Nerds. Und dann dachte ich auch so im Kopf, so yes, jetzt bist du berühmt. Naja, ich brauche dann vielleicht doch noch so ein bisschen mehr.
Ich greife einfach mal meine Antwort voraus. So viel zum Thema Sendebewusstsein. Ich kann mich da anschließen, was Matthias gesagt hat. Also diese Persönliche dann zu spüren. Also auch zum Beispiel, wenn man Leute trifft oder wenn dann auch Leute sich melden und sagen, du, ich bin gerade in der Stadt oder so, dann geht man auf einen Kaffee oder man auf der Gamescom trifft Leute, die einen dann eben, mit denen man schon länger Kontakt hatte auf Twitter, die irgendwie reagiert haben, die in den Kommentaren geschrieben haben und so weiter und so fort. dann finde ich, ist das immer ein unfassbar schöner Moment, weil man dann auf einmal schon so eine Beziehung hat, die man aber dann, wie soll ich das beschreiben? Also wenn man Leute zum ersten Mal trifft, mit denen man aber schon eine Beziehung geführt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, indem man schon sich mit ihnen ausgetauscht hat, man hat vielleicht gemeinsam schon mal online zusammen gespielt, die haben dir Feedback gegeben. Das ist so eine Bereicherung, finde ich, wenn man das dann auch so persönlich spürt. Also dass man das, was Matthias gesagt hat, dass man nicht nur persönlich aussendet, sondern dass man auch solche Momente wieder zurückbekommt. Und mit berühmt werden hat es, glaube ich, gar nichts zu tun. Also ich würde, so ein bisschen Motivation ist natürlich schon über die Jahre gekommen, das Ding zu professionalisieren und damit irgendwie erfolgreicher zu werden und diese Anerkennung zu erfahren. Wenn man die natürlich immer mehr spürt, dass der Podcast irgendwie erfolgreicher wird, mehr Leute ihn hören, das ist schon ein schönes, tolles Gefühl. Also so ein Bestätigungsgefühl, aber der Wunsch jetzt dadurch berühmt zu werden, ist eigentlich Quatsch. Also oder ist keine Motivation, die ich irgendwie habe. Also ich möchte nicht auf der Straße erkannt werden. Das ist zwar nett, wenn es passiert und Leute dich an der Stimme erkennen, aber mich freut es viel mehr, wenn gutes, positives Feedback zum Podcast kommt, weil wir ein gutes Interview geführt haben, weil es irgendwie, weil Leute sich bedankt haben, dass wir sie auf irgendeine Spieleperle aufmerksam gemacht haben. Sowas ist dann eher, was ich als Erfolg bezeichnen würde, ja, dass den Leuten der Podcast wichtig ist.
Da kann ich dir einfach nur zustimmen. So Rückmeldung ist doch was vom Schönsten. Ich bin irgendwie froh, dass jetzt hier niemand das Stichwort Geld noch eingeworfen hat. Wenn wir jetzt eine amerikanische Runde wären, dann hätte das vielleicht anders ausgesehen. Da ist der Drive noch so ein bisschen ein anderer. Also wirklich was mit Podcasts verdienen, das möchte wohl hier niemand von uns.
Naja, die Frage ist, also Manu, du machst das ja so halbberuflich oder beruflich, wenn ich dich im Vorgespräch richtig verstanden habe. Ansonsten ist es ja auch die Frage, wie groß ist deine Reichweite, die du potenziell erzielen kannst und was du dann auch für Werbeeinnahmen aufrufen kannst. Also wenn du dir anschaust, dass die in den USA irgendwie fünfstellige Beträge pro Episode an Werbeeinnahmen aufrufen können, ich glaube, das würde selbst ein Holger Klein oder Tim Pritlove nicht hinbekommen, die somit die größten Podcaster in Deutschland sind.
Und ohne Nischenthema, ja? Also das ist ja...
Ja, ja. Das sind einfach mal ganz andere Beträge, wo man dann sagen kann, ich will damit Geld verdienen.
Wobei ich es eben als Grundmotivation nicht ausschließe bei mir. Also das hat sich natürlich erst entwickelt über die Phase, aber mir geht es da gar nicht so sehr um damit Geld zu verdienen, des Geldverdienens wegen, sondern einfach den Lebensunterhalt damit zu verdienen, mit dem, was mir Spaß macht. Also das ist aber eigentlich so diese Grundeinstellung, die ich als Freiberufler einfach habe. Ja? Also wenn ich als Freiberufler Dinge tue, dann... Wenn die mir noch dazu auch noch Spaß machen und ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann, umso besser. Und wenn natürlich jetzt so über Finanzierungsmodelle, über Werbeeinnahmen und so weiter, ich dadurch mehr Zeit habe, für den Podcast zu arbeiten, anstatt andere Dinge tun zu müssen, die mir Zeit quasi wegnehmen vom Podcast, dann würde ich natürlich präferieren, dass ich mit dem Podcast viel Geld verdiene, weil ich dann ein besseres Produkt machen kann für den Podcast. Also ich finde auch jeder Podcaster, der sagt, er möchte damit kein Geld verdienen, hat halt einen guten Job und möchte das auch gerne als Hobby bezeichnen. Wenn man aber sagt, ich kann mir gut auch vorstellen, vom Podcasten das als mein Hauptberuf zu machen, dann ist da ja auch nichts Verwerfliches dran, damit Geld verdienen zu wollen. Also ich finde, da tut sich Deutschland auch mal ein bisschen schwer mit dieser, nein, das muss ein Hobby sein und wenn da Geld ins Spiel kommt, dann wird es vergiftet. Das ist immer ein bisschen eine komische Diskussion, aber die wurde in den letzten Jahren ja auch extrem aufgebrochen und gelockert. Da hat sich ja viel getan.
Also meiner Meinung nach kann da auch ruhig Werbung drin sein und was weiß ich nicht. Das muss halt jeder Podcaster für sich wissen.
Ja.
Es frisst halt Zeit.
Genau.
Wenn ich mir so einen Podcast anschaue, der wöchentlich oder gar täglich erscheint, das frisst unwahrscheinlich viel Zeit. Und selbst unser Podcast, den wir mal zweiwöchentlich angefangen haben, den mussten wir dann aus Zeitgründen auf monatlich verschieben und zurzeit kriegen wir das noch nicht mal hin, weil da eben auch sowas dranhängt, dass wir halt irgendwie ein Spiel zumindest so halbwegs anspielen müssen, am besten durchspielen und es kostet einfach mal alles Zeit und dann ist das halt ein Hobby, was viel Zeit kostet und dann kann man sich halt überlegen, naja, so Opportunitätskosten, was streiche ich dafür? Und wenn ich Geld verdiene, kann ich gegebenenfalls Arbeitszeit beim Job streichen, die man dann halt, also im amerikanischen Raum gibt es ja diesen Begriff vom J-O-B, also von der Arbeit wegen und nicht, also wegen des Geldes wegen und nicht, weil man es unbedingt machen will. Und beim Podcasten wäre dann mehr dieses Machen wollen mit dabei und dann fällt halt auch noch Geld raus.
Also ich kann es auch nicht verstehen, Manu, du hast es angesprochen, ja, irgendwie so diese Stimmung im deutschsprachigen Raum, so gegen das Kommerzialisierte, das fühle ich schon auch. aber ich kann jeden verstehen, der irgendwie da auch finanziell was zurückhaben möchte, sei es nur um die Selbstkosten zu denken oder dann halt drüber hinaus. Wenn man dann das professionell macht, man muss dann immer denken, möchte man ein Stück weit davon leben können, und wie jeder weiß, das Leben ist nun mal nicht kostenlos. Also muss da halt was mehr reinkommen, als da einfach nur die Eigenkosten für Hosting und Equipment. Sonst geht das halt einfach mal nicht.
Ich sehe das so wie Manu natürlich, dass wenn man das mit der Liebe und Inbrunst tun möchte, die man da macht, dann möchte man natürlich irgendwo auch ein bisschen Geld rauskriegen, um sein Leben davon zu finanzieren. Bei mir läuft das aber eigentlich eher andersrum. Also für mich ist das auch ein Marketinginstrument für mich als Person und für meine Dienstleistung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich raushänge und sage, hier, kommt, bucht mich oder so. Aber es ist schon so, dass dann Leute einfach auf mich zukommen und sagen, wir hätten gerne, dass du das und das vielleicht für uns mal machst. Und dann habe ich halt darüber die Möglichkeit, halt mein Geld zu verdienen. Und das ist auch, finde ich, eine andere Form von Anerkennung, wenn man halt über das, was man macht, einfach von den Leuten die Anerkennung bekommt, zu sagen, ja, wir mögen, was du machst, mach doch bitte was auch für uns.
Jetzt haben wir mal so geäußert, was denn für uns so die Freuden sind, was denn für uns so Erfolg ist. Also Rückmeldungen, das ist wohl so ganz oben. Vielleicht sogar irgendwie Kostendeckung oder drüber hinaus, das kommt dann auch irgendwann. Jetzt ist natürlich die Schlüsselfrage, ja gut, wir wissen jetzt, was Erfolg etwas sein könnte, und wie kommt man denn jetzt bitteschön dahin? Manu, ihr seid ja doch schon recht gewachsen. Was ist da der Zaubertrick? Was ist da der Schlüssel zum Erfolg? Gibt's da irgendwas, wo man das festmachen kann?
Wenn man das so genau wüsste immer, gell? Keine Ahnung. Also wir scheinen irgendwie uns etabliert zu haben. Der Schlüssel zum Erfolg ist, kann man ja schwer, also was ist auch Erfolg? Also wir machen das halt mit einer Kontinuierlichkeit und einer Verlässlichkeit, dass ich glaube, dass wir damit auch ganz gut punkten können, dass wir viele Pendler und viele Leute damit erreicht haben, die einfach gerne sehr viele Podcasts auf Halde haben. Ja, und ich glaube, dass das vielleicht so ein Erfolgsgarant ist, dass wir einfach so viele Inhalte produzieren, dass für jeden A auch was dabei ist. Also wir haben ja von Brettspielen bis Indie-Spielen bis eben irgendwie kleinere Retro-Rückschauen bis zu interessanten Interviews und so weiter. Ich glaube, dieses Monothematische kommt ganz gut an, dass die Leute sich aus diesem Blumenstrauß an Inhalten irgendwie so einzelne Folgen rauspicken können und uns deswegen auch halt dauerhaft abonniert haben, um diese Perlen dann irgendwie rauszufischen, die sie interessieren. Und das andere ist, glaube ich, einfach diese Beständigkeit, dass wir wirklich jeden Tag eine Folge haben und da immer was dabei ist, was man hören kann, auch wenn man irgendwie mal eine Zugverspätung hat und so weiter. Ich weiß, ich kann es dir nicht genau erklären. Ich hoffe einfach auch, dass es darin liegt, dass wir einen guten Job machen. Ne? Also dass wir auch über die Jahre hinweg nicht irgendwie langweilig geworden sind und immer wieder interessante Themen neu aufgreifen und den Leuten das gefällt, was wir machen. Ein Punkt, der, glaube ich, aber ganz wichtig war, den ich so als Knackpunkt sehe, wo es erfolgreicher wurde als vorher, war dieser Moment, als wir gemerkt haben, es macht uns auch total Spaß und es hält uns auch frisch, wenn wir immer wieder neue Leute dazu holen in den Podcast. Also, dass wir quasi einen Stamm an Grundmoderatoren haben, aber dass wir eigentlich fast bei jeder Folge oder zumindest jede zweite Folge jemanden dabei haben von anderen Podcasts, von anderen Themengebieten, um eben immer wieder auch frischen Input da reinzubekommen. Und es sind ja nicht nur reine Interviewgäste, sondern wir haben ja auch so Dauergäste, wie zum Beispiel Robin von Hooked oder so, der dann alle 5 oder 6 Folgen mal vorbeischaut und da einfach so diese Podcast-Szene auch so ein bisschen enger zusammenrücken lässt. Ich glaube, dass so diese Mischungen, diese Punkte irgendwie so durchaus dazu beitragen, dass man uns gerne hört. Reine Vermutung jetzt so, aber so erkläre ich es mir zumindest.
Klingt alles absolut plausibel. Nils, du wolltest dich noch dazu melden. Was ist bei dir der Schlüssel?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich dieses konsistent, also wirklich regelmäßig veröffentlichen, nicht zu lange Pausen. Also es ist gerade bei uns, ich weiß jetzt nicht, ob die Hörerzahlen gerade droppen, weil bei uns der Veröffentlichungsrhythmus gerade sehr langsam ist, aber das ist super wichtig, dieses durchgehend veröffentlichen. Also nicht jetzt irgendwie mal eine Folge und dann 3 Monate Pause und dann mal wieder eine Folge und dann mal nach einer Woche eine Folge und dann mal wieder 1,5 Monate eine Folge, sondern wirklich immer wieder, dass die Leute wissen, man ist noch da, man macht regelmäßig was. klar ist das bei einem täglichen Podcast dann auch krasser, weil da sieht man die Konsistenz sofort, aber dass es halt dieses Erwartbare ist. Und was bei uns, naja, also Folgen, die erfolgreicher sind, wir reden über Retro-Spiele und meine Hoffnung, so dieses Perlen, also so die Sachen, die nicht jeder kennt, an die Leute zu bringen, das hakt auch so ein bisschen, gerade die Spiele, die bekannt sind, die haben die höchsten Klickzahlen. Hm. In Indiana Jones 4 hat, glaube ich, so ziemlich alles, bis auf Fantasy Zone, weil ich bis heute nicht verstehe, hat, ich vermute, da hat jemand auf Soundcloud suchen die Leute und finden das deswegen und hören deswegen rein und dadurch geht die Zahl hoch. Aber bei Indiana Jones 4, das hat einfach super viele Fans und dann hören es halt mehr Leute und verbreitet sich das. Und in dem Moment, wo man unbekanntes Spiel macht, selbst wenn es super ist, wie Snatcher, da hat man halt nicht so viele Hörer, weil da sucht nie jemand nach, das spricht sich nicht rum so richtig, dann kommen da auch nicht so die Leute, die es hören wollen. Also die von außen kommen da nicht so rein.
Die Folge war aber super übrigens, ein tolles Spiel.
Ah, das ist so großartig. Snatcher ist top, sollte jeder gespielt haben.
Also könnte man quasi auch sagen, ja, Schlüssel zum Erfolg ist mitunter auch produziert, was die Leute hören wollen. Ob jetzt das alleine schon gut ist, das kann man jetzt offen lassen, aber es könnte sich ja mal helfen, ne?
Also ich glaube, ein Teil des Schlüsselerfolgs ist nicht nur das zu produzieren, was die Leute hören wollen, sondern vielleicht auch wirklich die Lücke zu finden. Ich meine, Podcasts sind ja schon eine Nische und Spiele-Podcasts sind die Nische in der Nische. Und da nochmal seine eigene Nische zu finden und zu sagen, wir machen jetzt nicht das, was die anderen machen, sondern wir machen irgendwas anderes. Und da gibt's dann also gerade jetzt ich kenne mich im Computerspiele-Podcast jetzt nicht so aus, aber ich höre bei Manu zum Beispiel super gerne, wenn er dann irgendwelche Gäste da hat, wo es dann um irgendwelche Metathemen geht, so. Wie ist das Marketing? Wie ist das Eventmanagement von irgendwelchen Computerspielen? Wenn es dann um ESL geht oder solche Sachen. Das sind ja so Sachen, die jetzt nicht speziell auf irgendein Computerspiel sind, sondern so Überthemen. Und das erfüllt dann wieder eine Nische, die dann die meisten anderen Spiele-Podcasts nicht bieten können. Und das ist dann nochmal ein zusätzlicher Pluspunkt.
Ich würde da übrigens nicht übereinstimmen, dass man das senden sollte, was die Leute hören wollen. Außer es interessiert einen selber auch total gerne. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Authentizität sich zu behalten. Und also wir haben zum Beispiel immer, das unterscheidet uns so ein bisschen von der klassischen Spielepresse. Wir könnten auch, glaube ich, deutlich mehr, oder von YouTube oder solchen Formaten, wir könnten noch mehr Aufrufe haben, wenn wir noch aktueller wären. Ist natürlich logisch, wenn wir sowas wie Uncharted 4 jetzt, das haben wir jetzt irgendwie wegen technischen Problemen, hat sich das jetzt irgendwie arg verzögert und wir haben noch nicht die Folge noch nicht online, aber durch die normale Spielepresse ist dieses Thema jetzt durch. Ja? Die Reviews sind alle online, die Google-Zugriffe sind alle weg. Das ist uns aber auch egal, weil wir halt selber einfach das Spiel noch nicht gespielt haben. Wir haben uns da jetzt irgendwie keinen abgebrochen, weil wir einfach keine Zeit hatten. Wenn wir jetzt quasi sagen würden, wir wollen uns noch stärker an die Masse der Leute richten, dann müssten wir uns quasi auch an der klassischen Spielepresse orientieren und noch schneller zum Launch am besten schon die Folge online haben, weil da natürlich auch das Interesse am größten ist. Aber das ist halt nicht immer unbedingt das, wie wir spielen, sondern wir haben uns ja schon auch den Grundsatz gesetzt, wir reden halt über die Sachen, die uns gefallen. Und wenn auch ein schlechtes Spiel dabei ist, dann brechen wir es halt auch ab und sagen, gut, dann wir sehen uns dann nicht als klassische Kaufberatung oder Tester. Wenn das Spiel uns nicht gefällt, dann lassen wir es halt auch lieber liegen und machen keinen Podcast dazu. Und das ist halt auch ein Luxus, den man sich dann quasi, glaube ich, nimmt, der aber für mehr Glaubwürdigkeit oder Authentizität sorgt, als wenn man eben so als reiner Dienstleister sich versteht.
Ja, wir haben aber auch schon ganz bekannte Spiele gemacht und die fanden wir dann nicht so toll. Das gab dann auch immer gleich sehr guten Backlash.
Wir haben es schon teilweise kurz angeschnitten und jetzt möchte ich auch gerne diesbezüglich überleiten und zwar zu Herausforderungen und Hürden. Ein Punkt, den wir vorhin mal schon angeschnitten haben, war die Finanzierung. Deshalb möchte ich das so schnell nach vorne ziehen. Da vielleicht erstmal so die Frage, ja, was kostet denn das überhaupt? Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, ergänzt mich dann, aber für diejenigen da draußen, die halt keine Ahnung haben, was so dahinter steht, also mal zuerst müsst ihr mal eine Domain haben, das Ding halt insertmoin.de oder gametalk.fm. Das ist schon mal nicht so teuer, da kommt ihr pro Jahr recht gut weg. Nehmt einfach bitte keine FM, die sind viel zu teuer.
Die sind zu teuer, ja.
Was dann aber schon eher mal einschenken kann, ist das Hosting. Also ihr müsst ja eure Webseite und die ganzen Episoden auch noch irgendwo ablegen, wo dann ihr lieben Podcast-Hörerinnen da draußen die holen könnt. Das kann dann schon mal ein bisschen mehr kosten, je nach Bedarf. Ich weiß jetzt gar nicht, Manu, hostet ihr das noch am gleichen Ort, wie ihr die Seite hostet? Oder musstet ihr das sogar schon auslagern auf irgendeinen Drittanbieter?
Naja, also am Anfang war ja noch nicht so viel los. Da hatten wir das einfach, der Boris, mein Mitbegründer damals vom Podcast, der ist Webentwickler und Programmierer und der hatte einfach einen eigenen Server und dann lief halt das da drauf. Das wäre jetzt auch lange gut gegangen, aber irgendwann ging es halt einfach nicht mehr von den Zugriffszahlen und er war ja dann auch nicht mehr fest im Team. Deswegen haben wir uns dann einfach einen eigenen Server geholt und da liegt dann alles auch drauf. Ich möchte schon die Hoheit über die Dateien haben. Es gibt ja auch Möglichkeiten, das irgendwie auszulagern und den Traffic quasi auszulagern und das von der Domain zu trennen.
Genau, ja.
Aber ich habe das schon alles gerne, solange es mit Podcasts noch so funktioniert in dieser Art und Weise, dass die eben so selber gehostet werden können. Wissen ja auch viele nicht, dass die Podcasts ja nicht bei iTunes liegen. Das ist ja nur ein Link quasi sozusagen auf deinen Server.
Genau.
Und da war uns dann irgendwann die Geschwindigkeit wichtig. Also wir hatten dann irgendwann gemerkt, dass halt die Zugriffszahlen steigen und der Server das nicht mehr gepackt hat und man sehr lange warten musste. Und dann haben wir halt investiert und einen richtig dicken Server hingestellt, der dann auch die Folgen entsprechend ausliefert. Ja. Aber es geht natürlich auch ins Geld. Also wir haben jetzt, keine Ahnung, 50 Euro im Monat nur für die Serverkosten und die Auslieferung der Dateien.
Ja, wie du schon gesagt hast, wenn dann die Zugriffszahlen wirklich groß werden, gibt dann welche, die effektiv die Episoden nicht am gleichen Ort lagern wie die Homepage, damit dann nicht die Homepage zusammenbricht, wenn eine neue Episode online geht.
Ja.
Soweit bin ich jetzt hier zum Glück noch nicht. Entsprechend sind meine Kosten noch ein bisschen tiefer. Was auch noch dazu kommt, darf man nicht vergessen, so das Mikrofon, das da vor dem Gesicht hängt und dann noch die völlig überteuerten Mikrofonarme hier, die das Ding dann irgendwie tragen und dann noch so ein bisschen Software und dann möchte man vielleicht demjenigen, der das Logo gezeichnet hat, noch ein bisschen was zahlen und so weiter. Also da kommt schon so ein bisschen was zusammen, muss man einfach mal ganz, ganz ehrlich sagen. Und jetzt ist dann halt die Frage, will ich das selber zahlen? Kann ich das selber zahlen? Ist natürlich möglicherweise auch eine Frage. Ich kann jetzt von mir selber sprechen. Im Moment ist es so, dass ich das selber zahlen kann und selber zahlen will. Also ich sage, ich finanziere alles vollkommen selber, bin dafür auch zu 100% unabhängig. Ich bin gar niemandem irgendwas schuldig, gebe mir natürlich so eine gewisse Freiheit. Aber geht halt dann auch ein bisschen mehr ins Geld. Matthias, ihr seid meines Wissens auch bei Patreon, stimmt das?
Ja, das ist richtig. Wir haben da vor ungefähr einem Jahr angefangen.
Manu, ihr auch?
Mhm.
Das wäre ja so eine Möglichkeit, wie man jetzt sagen kann, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir einfach sagen müssen, alleine können wir das nicht mehr, wir brauchen irgendwas. Dann stellt sich die Frage, ja was? Werbung, irgendwie sonstiges Sponsoring oder eben Finanzierung durch die Hörerschaft. Patreon ist da so ein Beispiel, ich verlinke das dann auch, wer sich das mal ansehen möchte. Was war bei euch, Matthias, so der Auslöser und warum Patreon?
Der Auslöser war, dass wir festgestellt haben, wir möchten noch so viele Sachen im Podcast machen, die wir nicht machen können, weil das anfängt langsam ins Geld zu gehen. Dazu gehörte vor allem das Rumreisen und in dem Zusammenhang auch das Equipment zu haben, wenn man unterwegs ist, dass man da auch ein anständiges Mikro hat und entsprechende Sachen. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir besorgen uns da, wir haben gesehen, der Manu, der hat da ein relativ gut funktionierendes Patreon. Lass uns das auch mal probieren. Und dann haben wir das entsprechend alles aufgesetzt. Und haben einfach mal das gestartet, frei nach unserem alten System, ey, wir probieren einfach mal, wir machen. Und haben da relativ schnell schon gut Geld zusammengekriegt und haben inzwischen relativ gute Ausrüstung und all diese Sachen und sind damit sehr glücklich. Und wir haben jetzt nicht die Menge an Leuten, die uns bei Patreon Geld zuwerfen, wie sie Manu hat, aber sie helfen uns, dass wir halt so ein Equipment stückchenweise weiter ausbauen können, dass wir sagen können, wir können jetzt mal zu der Veranstaltung fahren und von dort berichten, was schon mal grundsätzlich mit jedem Cent hilft. Also die vorderste Idee war wirklich zu sagen, wir wollen mehr machen als das, was wir uns bisher leisten können.
Manu, was war bei euch da die Motivation? Kannst du dich dem anschließen oder warum bei euch erstens Fremdfinanzierung, zweitens Patreon?
Naja, Fremdfinanzierung ist es halt überhaupt eine Form der Finanzierung erstmal gewesen. Mit Werbung macht man sich natürlich auch immer abhängig. Deswegen wollte ich halt, bevor wir irgendwie jetzt groß mit Werbepartnern agieren und hantieren, und da ist ja auch in der Podcast-Szene noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Also es gibt ja keine etablierten Werbeformen. Als YouTuber hast du es ja relativ einfach. Du klickst halt ein Häkchen und sagst monetarisieren. Und dann brauchst du eigentlich nur noch hohe Zugriffszahlen. Das ist ja auch quasi der Krux an der YouTube-Szene, dass da die Zugriffszahlen halt auch darüber entscheiden, wie viel du verdienst. Und den Weg konnte man als Podcaster ja zu der Zeit nicht einschlagen. Das gibt es ja momentan auch erst nur so leichte Ansätze. Aber es ist ja durch die dezentralisierte Verbreitungsform auch nicht so einfach möglich wie auf YouTube. Und deswegen habe ich dann gesehen, als Patreon losging in Amerika, habe ich eben einige Formate da begleitet und beobachtet und mit Interesse verfolgt. Und ich kannte natürlich dieses grundsätzliche Crowdfunding-Prinzip schon von Kickstarter und habe auch schon darüber nachgedacht, als wir noch bei Superlevel waren, haben wir auch schon darüber nachgedacht, ob wir Superlevel quasi als Kickstarter starten. Und dann haben wir aber, oder habe ich auch für mich gemerkt, Kickstarter ist eigentlich nicht das richtige Format dafür, weil du halt ein gewisses Umsetzungsziel brauchst, was bei einem täglichen Format ja irgendwie keinen Sinn macht. Also du kannst ja nicht sagen, wir brauchen, keine Ahnung, 60.000 Euro, um, und was dann, um irgendwie 600 Folgen zu produzieren? Oder also das ließ sich nicht in dieses Kickstarter-Konzept rein werkeln. Und Patreon hat ja den genauen anderen Ansatz, dass du sagst, du kriegst das Geld ab dem ersten Euro. Egal wie viele Leute dich unterstützen, du hast Zugriff auf dieses Geld. Du sagst dann halt entweder, ob du pro Folge oder pro künstlerischem Werk, das machen ja auch viele Comiczeichner oder Fotografen oder Videoartists, oder du sagst halt einfach monatlich. Und das war so für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist genau das perfekte Finanzierungsmodell für uns. Das ist wie ein kleines Spendentöpfchen, wo alle Leute, denen der Podcast was wert ist, was einwerfen können. Und unterstützen kann man das ja eben noch mit so Zielen und Stretch Goals irgendwie machen, um die Leute dazu zu motivieren, einen gewissen Betrag zu spenden. Und man kann das ja dann auch schön an Equipment koppeln oder an zusätzlichen Formaten oder zusätzliche Folgen und Inhalte. Und das hat einfach gepasst wie die Faust aufs Auge. Also ich habe Patreon gesehen und wusste, das ist genau die ideale Finanzierungsmöglichkeit für uns, weil wir uns dadurch die Unabhängigkeit bewahren. Es ist kein Zwang. Du musst keine Paywall errichten, sondern wir sagen ja, unser Podcast ist ja nach wie vor kostenlos erhältlich, aber den Leuten, denen der was wert ist, die werfen optional was ein. Das funktioniert ja auch. Das ist ja super. Also andere Podcasts haben das ja jetzt auch adaptiert und ich finde es großartig, dass diese Finanzierungsform auch angenommen wird.
Ja, absolut.
Ich glaube, die wird auch ganz gut angenommen, gerade durch dieses, was wir ja schon vorhin hatten, dieses persönliche Verhältnis zu den Podcastern. Und dadurch wird das passt, glaube ich, Patreon für Podcaster sehr, sehr gut.
Ja.
Weil der Hörer eine andere Beziehung hat als zu jemandem, der schreibt zum Beispiel.
Du hast jetzt gesagt, Unabhängigkeit, ja, da stimme ich dir zu. Und jetzt würde ich aber einwerfen, unabhängig, von vielleicht irgendwelchen Werbefirmen oder sowas. Aber irgendwie so eine Abhängigkeit entsteht dann halt von der Hörerschaft. Also du bist dann halt wie der Hörerschaft was schuldig. Was würdest du da sagen, Manu?
Ja, so gesehen natürlich schon, aber auf eine positive Art und Weise, finde ich. Es ist ja eher eine Dankbarkeit als eine Abhängigkeit, würde ich sagen. Also für mich ist diese Patreon-Summe, die wir da bekommen von den Hörern, eine unglaubliche Wertschätzung. Also gar nicht so sehr wegen dem Geld, sondern einfach, dass Leute den Podcast hören und sagen, ich finde euch so gut, ich gehe auf diese Extra-Seite, auf diese, meld mich dort an, richte dort quasi einen Dauerauftrag ein, weil ihr seid mir das wert und ich finde es toll, dass ihr diese Arbeit macht. Das finde ich ich bin unglaublich dankbar, dass Menschen das tun. Es sind ja lang nicht alle Hörer und das kann man ja auch gar nicht verlangen, aber dass überhaupt so viele hunderte von Menschen auf diese Finanzierungsmöglichkeit ansprechen, finde ich unglaublich dankbar oder ich bin unglaublich dankbar dafür und ich empfinde das gar nicht als eine negative Abhängigkeit, weil es ja so eine Form ist von Motivation auch gleichzeitig. Ja? Also man bekommt ja damit auch gesagt, das, was ihr macht, gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Es ist ja nicht einfach nur so, ich höre euch, es sind nicht einfach nur anonyme Klickzahlen, sondern das ist ja wirklich eine positive Bestätigung, dass die Arbeit gut ist. Und man sieht es ja dann auch an den Schwankungen. Bei den Hörerzahlen kann man ja immer nur vermuten, was es ist. Und bei Patreon ist es ja sehr eindeutig. Wenn die Patreon-Summe steigt, dann machst du wohl einen guten Job. Und ich finde es unglaublich motivierend. Und ich empfinde das nicht als Abhängigkeit, weil diese täglich irgendwas zu senden. Ich glaube, es würde uns auch keiner übel nehmen, wenn wir jetzt sagen würden, wir reduzieren nochmal um eine Woche oder wir nehmen die Sonntagsfolge weg. Da würden vielleicht welche abspringen oder so, aber insgesamt, glaube ich, ist es keine so eine Abhängigkeit wie von einem Werbekunden, der dann sagt, jetzt müsst ihr aber Strafzahlungen zahlen. Weißt du, wie ich meine? Es ist ja auch nicht so verpflichtend. Die Leute können ja ihre Patreon-Summe jederzeit auch wieder ändern und wenn jemand irgendwie eine finanzielle Schwierigkeiten hat oder eine Jobsituation sich ändert, dann ist es ja auch sofort kündbar. Ja. Also das ist ja keine Verpflichtung auch für die Hörer.
Absolut.
Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn das Patreon-Geld dann irgendwann mal ausfallen würde, weil Leute alle sagen, nee, das ist uns nicht mehr wert, dann heißt das aber auch, dass ich dann nicht mehr das geliefert habe, was ich versprochen habe. Das heißt, ich sollte vielleicht darüber nachdenken, warum das so ist. Weil meine Erfahrung ist, die Leute haben überhaupt kein Problem damit, Geld zu geben für etwas, was sie machen. Also es ist ja nicht so, dass die Leute sagen, sie wollen nur eine Gratiskultur, sondern sie wollen ja auch sagen, hey, ich finde das toll, was du machst und ich möchte dich unterstützen, damit du das weitermachst, weil ich es genieße. Und wenn sie das nicht mehr machen wollen, dann weiß ich, dass ich was falsch gemacht habe. Und solange ich das aber mit Freude mache, merke ich auch, dass die Leute Freude haben, dazuzuhören.
Nils, ihr habt euch ja, ich sage jetzt mal, entweder bewusst gegen Patreon oder bewusst für noch nicht Patreon entschieden. Was ist bei euch so der Hintergrund, dass ihr sagt, wir fragen da noch nicht? Ich sehe, ihr habt einen ganz, ganz schüchternen Flatter-Button eingerichtet.
Ja, aber den kommt auch nicht so viel rein. Den Flatter-Button, den haben wir damals, glaube ich, auch mit eingerichtet, weil damals jeder Flatter gemacht hat. Und die andere Sache mit der Finanzierung, wir haben einfach mal das Glück, dass wir quasi bei Sachen, die MAP eh macht, dann quasi mit reinfallen. So, ich bezahle die Domain und MAP hat, glaube ich, trotzdem, hätte so oder so seinen Dreamhost-Account und dann läuft da halt noch die Seite mit und die Domain kostet mich irgendwie einen Euro pro Monat. Das tut jetzt nicht weh. Und auch das Hosting, ursprünglich lief der Retro-Zirkel mal auf dem CDN von den Coding Monkeys, was halt eh stehen muss für sowas wie Carcassonne und die Webseiten und sowas. Und jetzt liegt's halt bei Soundcloud und ich vermute mal, MAP hat den Soundcloud-Account nicht nur für den Retro-Zirkel, sondern auch noch für andere Sachen. Und das ist dann mehr so ein, das kann man halt damit mitmachen. Und deswegen haben wir gar nicht irgendwie dieses Verlangen, da muss jetzt irgendwie, es wäre, Patreon wäre mehr Aufwand für uns.
Okay, interessant.
Also es ist halt hobbymäßig, es ist einfach so, die Sachen fallen halt nebenher ab, die Technik. Ich habe mir einmal ein Mikro gekauft und ansonsten, wenn wir halt aufnehmen, hat MAP schon die ganze Technik da vom eigenen Podcasten und Aufnehmen und so. Dadurch haben wir da halt auch, weil die Sachen auch beruflich braucht, ist einfach die Hardware da. Wir haben einfach das Glück, dass da der ganze Kram nebenher so abfällt.
Da kannst du natürlich da gut profitieren, das ist cool. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, sonstige Spenden, PayPal, Affiliates, aber mit Blick auf die Uhr möchte ich vielleicht da gar nicht mehr zu fest drauf eingehen. Ich habe noch so einen ganz anderen Weg gewählt, jüngst übrigens. Wie gesagt, ich finanziere das nach wie vor selber und solange ich das kann, ist das auch gut so und das werde ich auch so beibehalten. Was ich eingerichtet habe unter gametalk.fm/helfen sind vier Wege, wie man dem Podcast helfen kann, ohne Geld auszugeben und Affiliates sind da nicht mal dabei. Ist eigentlich ganz simpel, da sind so Dinge drin wie, ja, erzählt doch mal euren Freunden vom Game Talk, teilt doch mal eine Episode, gebt mir Feedback, solche Dinge. Also eigentlich ganz simpel, wo man vielleicht gar nicht mal so auf die Idee kommt. Und wie gesagt, kostet gar nichts. Ist sehr, sehr neu jetzt, also ich kann noch nicht wirklich berichten, ob das was bringt oder nicht. Ich werde es sehen.
Das hört man ja auch immer bei vielen Podcasts, dass sie am Ende sagen, wenn ihr uns, oder auch die Rocket Beans zum Beispiel, die dann halt sagen, geht auf in iTunes und bewertet uns und gibt dort Kommentare ab, um halt dort besser gesichtet oder in der Sichtbarkeit höher zu rutschen, in den Charts aufzutauchen, weil das hilft uns auch, weil mehr Reichweite natürlich auch insgesamt dann interessanter ist für andere Leute, die dann vielleicht dadurch irgendwie Patreons werden oder so weiter. Also Sichtbarkeit ist, glaube ich, für alle Podcasts irgendwie eine interessante Währung.
Ja, absolut. Also das mache ich jeweils auch. Gut, erinnerst du mich daran? gametalk.fm/iTunes und so weiter oder auch in den Shownotes gibt es einen Link. Es kursiert ja der Mythos, dass viele schöne 5-Sterne-Bewertungen irgendwie dem Ranking helfen sollen. Ob das stimmt, ich weiß es nicht.
Ich bin der Meinung, dass Tim, also Tim Pritlove, so bekannter deutscher Podcaster, irgendwann mal gesagt hat, dass es wohl eben egal ist.
Ah ja?
Ich bin der Meinung, er hat das mal beobachtet oder ich habe es in irgendeinem anderen größeren Podcast mal gehört, wo sie eben darüber geredet haben und dass diese Bewertungen eben eigentlich total egal sind. Deswegen wundert es mich, dass immer wieder drauf gedrängt wird.
Es weiß halt keiner genau. Also meine Theorie ist, dass nur die Neuabos dort gelistet werden, weil immer wenn ein neuer Podcast startet, noch dazu von Leuten, die schon irgendwie andere Formate haben, dann landen die grundsätzlich auf Platz 1.
Das hat man ja bei uns gesehen. Wir sind eine Nische in den Videospiel-Podcasts und wir waren über der Tagesschau, als wir gestartet sind.
Weil natürlich durch die Coding Monkeys und so einfach viele Leute da für sich interessiert haben für, ja genau.
Genau, MAP ist, der hat vorher Spiele und so gemacht und oder Videospiele und so. Also in dem und so Netzwerk war halt durch die und so Podcast war bekannt, Coding Monkeys. Und dadurch sind wir sofort in iTunes ja über der Tagesschau gewesen.
Ja, also ich war sogar auch irgendwie bei neu und beachtenswert, zwar nur in der Kategorie Videospiele, aber das heißt ja eigentlich schon, dass man da mal sehr, sehr einfach reinkommt, wenn man einfach neu ist und ein paar neue Abos verzeichnen kann. Ja, wenn wir noch bei Herausforderungen, Hürden sind, mit Blick auf die Uhr, möchte ich doch noch ein sehr wichtiges Thema anschneiden, und das kennen wohl alle Podcaster. Gegen außen kommuniziert man es vielleicht nicht so gerne, aber ein großes Problem ist doch nicht selten Zeitkonsum, Manpower. Ja, so eine Podcast-Episode produzieren kann sehr, sehr lange dauern, je nachdem, das macht jeder ein bisschen anders, aber ich bin jetzt mehr einer von der Sorte, der doch sehr lange an der Bearbeitung hat. Also so Faustregel ist, für jede Stunde, die du da draußen am Ende hörst, bin ich nochmal irgendwie 3 Stunden dran gesessen. Also ich würde schon sagen, ich bin da am oberen Ende. Kann das teilweise auch so mehr oder weniger gut automatisieren. Und jetzt Manu, du als super regelmäßiger Podcaster, also eine Episode pro Tag. Was ist das Geheimnis? Wie schafft man das?
Also Automatismus ist schon auf jeden Fall was viel Zeit spart. Also wir haben uns auch ganz früh schon 2010 gleich damit auseinandergesetzt, weil wir eben gemerkt haben, wenn man jede Folge einzeln 2 Spuren zusammenschneidet und Intro von Hand dran schneidet und Outro und Blogpost, das dauert viel zu lange. Und als wir dieses Konzept dann hatten, dass wir wirklich jeden Tag senden, wie gesagt, Boris ist ja Programmierer, sehr guter Programmierer, der hat sofort eine Eingabeaufforderung, Skript geschrieben, was uns automatisch 2 Spuren, die wir aufgenommen hatten, automatisch zu einer zusammengeschnitten hat. Also er hat quasi damals schon sowas wie Auphonic gemacht, die Spuren sofort normalisiert hat, und wir hatten dann so ein Intro- und ein Outro-File bereit liegen, die automatisch dran geschnitten wurden. Also wir haben selbst 2010 schon sowas versucht, um mit einem Klick so ein fertiges File dann hinzukriegen. Hat uns natürlich nicht davor bewahrt, zwischendurch auch mal was zu schneiden, aber durch die Routine und das tägliche Tun wird man da natürlich auch schneller in solchen Prozessen, und wir schneiden eigentlich so gut wie gar nicht, weil es einfach von der Zeit her zu knapp ist. Also wir haben uns auch ein Tool inzwischen, dieses alte von Boris haben wir nicht mehr. Wir nehmen mit einem Plugin für Skype momentan auf, was uns alle Spuren aller Gäste in eine Datei zusammenschmeißt, und das laden wir dann in Auphonic rein, und dort findet dann diese ganze Normalisierung statt, Leveling und eben auch mit voreingestellten Settings Intro und Outro dran geschnitten. Und dort ist dann sogar noch ein Automatismus dran, der uns auf einem Klick dann diese Metadaten, die dann dort eingegeben werden, auch direkt in WordPress schmeißt, um dann dort quasi direkt den Blogpost online stellen zu können. Also es ist nicht mehr allzu viel händische Arbeit nötig, wenn halt die Aufnahme gut funktioniert, also wenn wir nicht mehr viel schneiden müssen. Neulich hatte ich so einen Mega-Fail, da habe ich lokal aufgenommen und habe vergessen zu erwähnen, dass man die Telefone abschalten muss, und dann hatte ich alle 5 Sekunden so ein Störsignal drin, und da saß ich dann irgendwie 4 Stunden dran, diese Störsignale rauszuschneiden. Sowas passiert dann natürlich auch schon mal, aber zum Glück nicht jeden Tag.
Noch eine Frage, wie sieht das bei euch mit der Vorbereitung aus? Also jetzt nicht nur bei Manu, sondern auch bei Joey und Matthias, weil das ist bei uns so eine Sache.
Ja, kann viel Zeit kosten. Also wenn man über ein Spiel spricht, klar, dann spiele ich das Spiel, ne? Das sind schon mal x Stunden, halt neulich Yo-Kai Watch 24 Stunden durchgespielt. Ja. Dann natürlich, wenn es mehr so ein Metathema ist, ja, jetzt gerade praktisches Beispiel diese Episode, mal ein bisschen einlesen, mal die Gäste einladen natürlich, dann finden, dann müssen die sich noch melden, Terminfindung, alles so Dinge, die vielleicht mal vergessen gehen. Bisschen schauen, wo kommt denn der Manu überhaupt her und was hat denn der Nils schon so für Podcast gemacht und so weiter. Da fließt doch schon ein rechtes Stück Arbeit rein.
Vor allem die Recherche für Matthias, die war vielleicht aufwendig.
Ja, die war sehr, sehr aufwendig.
Ja, also ich habe den Vorteil, also wir teilen uns das wirklich relativ gut auf zu dritt. Meine Aufgabe ist es, also ich erstelle meistens den Sendeplan, wann nehmen wir zu welchem Thema was auf, sage wer was sich da irgendwie einlesen soll, versuche da möglichst viele Informationen ranzukriegen, versuche die Gäste ranzukriegen, und die anderen beiden bekümmern sich dann um die Nachbearbeitung, das Zurechtschneiden und das Veröffentlichen, und auf diese Weise können wir uns das irgendwie aufteilen. Aber wenn ich höre, wie einfach Manu es beim Veröffentlichen hat, dann denke ich mir, dieses Skript könnten wir vielleicht auch gebrauchen. Das würde es vieles einfacher machen.
Ja, ihr erscheint ja auch sehr, sehr regelmäßig. Hast du da vielleicht noch was anzufügen, so ein Geheimtipp? Also Arbeit aufteilen wäre jetzt so, was du noch neu beigetragen hast, macht irgendwie Sinn, wenn man mehrere Leute ist. Da habe ich wieder das Problem. Was hast du sonst noch so als Geheimtrick, damit das ein bisschen effizienter geht? Ich meine, einmal pro Woche mal sicher einen fixen Aufnahmetermin pro Woche, oder wie macht ihr das?
Wir haben tatsächlich einen relativ fixen Aufnahmetermin. Also Der wandert dann manchmal ein bisschen hin und her, wenn wir jetzt irgendwie Gäste haben, die können dann nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Dann müssen wir auch mal ein bisschen spontan sagen, okay, dann nehmen wir in der Woche mal nicht zu dem Zeitpunkt, sondern zu einem anderen Zeitpunkt auf. Aber in 90% der Fälle nehmen wir halt immer zum selben Zeitpunkt in der Woche auf. Das ist bei uns derzeit immer montags früh um 8. Das heißt, sobald die Kinder aus dem Haus sind, setzen wir uns alle vors Mikro und dann wird 2-3 Stunden lang getalkt. Und dann das Ganze natürlich noch kurz nachbesprochen. Das hilft auch, so eine Routine reinzukriegen und das alles einfacher zu gestalten. Ansonsten, manchmal haben wir auch einfach Glück, dass was ausfällt, weil wenn ich dann unterwegs bin und irgendwo von unterwegs irgendein Special aufnehme, dann können wir uns auch mal einen Montag ausfallen lassen, weil dann haben wir schon mal wieder eine Sendung in dem Sinne vorproduziert. Aber man muss halt die Liebe zu der Arbeit haben und sagen, okay, das kostet mich halt Zeit, aber das ist Zeit, die mir Spaß macht.
Aber das Zeitaufwendigste ist das, was Nils schon gesagt hat, ist das Spielen der Spiele.
Ja, oder?
Das ist wahrscheinlich bei euch Computerspielern dann noch etwas schlimmer als bei uns Brettspielern.
Das stimmt, ja.
Ja, Nils, dann noch die Frage natürlich zurück an dich. So wie du gefragt hast, ist das bei euch irgendwie speziell mit der Vorbereitung? Habe ich da rausgefühlt? Wie läuft das?
Bei uns ist es halt relativ aufwendig, weil man halt schon, also wenn man die Folge richtig gut machen will, spielt man das Spiel natürlich durch. Und also wir sprechen halt immer über ein einziges Spiel und dann versucht man halt, dieses Spiel durchzuspielen. Das kostet natürlich ohne Ende Zeit. Und dann ist halt die Frage, wie spielt man es? Hat man dann, also ich gucke zum Beispiel, dass ich das dann emuliert auf einer PSP spiele, weil, oder es irgendwie auf einem Handheld spiele, weil dann kann ich das zumindest immer auf dem Weg zur Arbeit halt spielen. Und also muss man gucken, wie kriegt man es zum Laufen. Auch, also alte Spiele muss man ja auch irgendwie zum Laufen kriegen, nicht alles ist ganz so einfach. Ja, dann halt das Spiel spielen, was halt Zeit kostet, mit oder ohne Cheats. Ohne Cheats hat man natürlich, kann man sich eine bessere Meinung bilden, weil man dann erstmal wirklich sieht, wie schwer die Spiele teilweise sind. Und dann kommt noch zu, ich gucke dann teilweise mir noch Speedruns an und schaue, ob ich irgendwelche Interviews finde und halt nicht nur den Wikipedia-Artikel, sondern das machen aber die anderen auch. Aber dass man halt einfach auch Textmaterial findet, was nicht schon 1000-mal veröffentlicht worden ist.
Also sicher sehr, sehr aufwendig. Also eine super Begründung, warum ihr nicht ganz so regelmäßig erscheint.
Ja, also es gibt natürlich auch die Folgen, wo man dann so sagt, so verdammt, wir wollen zwar aufnehmen, man schafft aber nicht, Spiel zu spielen, dann versucht man es halt mit Let's Plays und Longplays oder was auch immer, die man es dann auf YouTube in zweifach Geschwindigkeit anguckt, damit man so im Großen und Ganzen weiß, worüber man redet. Aber es wird besser, wenn man es komplett selber durchgespielt hat. Im Nicht-Cheat-Modus.
Das ist ja bei euch die Schwierigkeit, dass ihr zu dritt auch immer das Spiel spielt. Das ist ja so ein bisschen so dieses Zirkelprinzip, gell? Dass ihr auch immer ankündigt, welches Spiel als nächstes dran ist, dass man selber mitspielen kann. Ist ein tolles Konzept, finde ich übrigens. Da haben wir es ein bisschen einfacher, weil wir halt sehr flexibel auch mit der Themenwahl sind. Also ich habe immer auch, wir haben immer so 4-5 Folgen in petto, wenn es gut läuft, mit Spielen und Themen, die nicht zeitkritisch sind, ja? Oder auch mal Spiele, die jetzt halt vielleicht schon ein paar Monate raus sind, die wir aber immer noch so mal in der Hinterhand haben oder die wir schon lang gespielt haben, aber noch nicht zum Casten gekommen sind. Das ist immer ganz gut, so einen kleinen Puffer zu haben.
Ja, bei den Adventure- und Rollenspielen zum Beispiel, die kündigen wir in der Regel halt nicht die Folge vorher an, sondern 2 Folgen vorher.
Ja, dass man Zeit hat, ja.
Und haben dann häufig das aber schon sogar noch eine Folge vorher schon mehr oder minder eingeplant, dass wir in 3 Monaten dieses Spiel spielen werden, weil mal in Final Fantasy, auch ein altes, einfach mal ohne Ende Zeit braucht oder so ein Zelda.
Oh ja. Ich sag nur Random Encounter, genau.
Es dauert halt einfach.
Ja, genau. Ja, und da haben wir ein bisschen mehr Luft, weil wir dann eben auch Interviews und sowas dazwischen schieben können. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, 15 Stunden, 20 Stunden an einem Spiel sitze, kann ich das natürlich nicht von einem Tag auf den nächsten spielen. Das ist ja natürlich absurd, aber ich habe Pro-Tipp, holt euch 2 so super Mitkollegen wie Daniel und Micha. Wir haben am Anfang eher so das Konzept gehabt, möglichst viel zu dritt podcasten. Das macht auch am meisten Spaß natürlich, aber wir haben auch gemerkt, dass wir alle 3 gleichzeitig im Spiel möglichst zeitnah spielen und auch gleichzeitig durch sind, ist eigentlich fast utopisch. Und deswegen hat sich's leider auch so ein bisschen so entwickelt, was aber den Stressfaktor entlockert, dass jeder so halt sich ein Spiel nimmt. Manchmal spielen wir dann halt zu zweit an einem Spiel, dann wartet man ein bisschen, bis der andere fertig ist, aber die Leute sich dann Gäste holen. Und wenn Daniel 2 Folgen produziert und Micha eine, dann sind ja quasi nur noch 2 Folgen für die restliche Woche übrig, dann hat man das schon ganz gut im Griff so. Also da kann man schon auch dann mal ein bisschen vorproduzieren, auch mal ein paar kleine Spiele dazwischen schieben, mal einen iOS-Titel dazwischen nehmen oder auch mal ein Brettspiel. Ist für mich auch immer sehr entspannend, wenn ich eine Brettspielfolge aufnehme. Die spiele ich sowieso auch gerne im familiären Umfeld und so weiter und mit Freunden. Und da habe ich dann nicht so das Gefühl, das ist jetzt Recherchearbeit. Und das ist dann immer super, wenn man quasi aus so vielen verschiedenen Gebieten sich da sein Themenfeld feststecken kann. Deswegen finde ich das gar nicht so stressig, wie es im ersten Moment immer klingt.
Ja, jetzt mit Blick auf die Uhr möchte ich diese sehr tolle Runde langsam dem Ende zuführen. Es gibt noch so viele Themen, die jetzt vielleicht noch irgendwie offen sind, die man eigentlich noch anschneiden könnte. Ich weiß nicht, vielleicht versammle ich mal noch eine zweite Talkrunde irgendwann in der Zukunft. Dann könnten wir das noch abgrasen. Ich meine, diese Podcast-Landschaft, die entwickelt sich ja auch ständig. Da passiert ein bisschen was. Was ich jetzt gegen Ende aber noch gerne von euch hören würde, ist so von jedem so 1-2 Tipps an den künftigen Spielepodcaster, an die künftige Spielepodcasterin da draußen. Wenn da jetzt jemand zuhört und denkt, ach, so ein Podcast pro Tag, kein Problem, das kann ich auch, jetzt fange ich an.
Das will ich sehen.
Was würdet ihr dieser Person raten, Manu? Was wäre dein Tipp an den Neueinsteiger?
Lasst es bleiben. Nein, Quatsch. Beständigkeit und ein klares Konzept finde ich wichtig. Also Laber-Podcast ist ja immer so ein Schimpfwort. Ich mag Laber-Podcasts stellenweise auch sehr gerne, wenn die Persönlichkeiten nett sind. Aber ich finde, es hilft auch, so klare Konzepte zu haben. Also entweder ein Nischengebiet sich rauszusuchen, wie Matthias es gemacht hat, zu sagen, wir machen nur Brettspiele. Oder eben so ein Konzept wie jeden Tag ein Thema, wie wir es haben. Oder eben so ein Retro-Thema. Es gibt so viele, glaube ich, so viele ungenutzte Ideen im Podcast-Feld. Einfach nur 3 Leute, die sich über Spiele unterhalten, gibt's, glaube ich, genügend.
Ja, da gibt's den Game Talk, da braucht's nichts mehr.
Gar nicht bös gemeint, aber um aufzufallen, braucht man, glaube ich, eine nette Idee und einen neuen Ansatz. Dann, denke ich, einfach Spaß an der Sache haben, authentisch sein, sich nicht verstellen und nicht irgendwie versuchen, anders zu sein, als man ist. Das funktioniert im Podcast, glaube ich, nicht.
Matthias, was wäre dein Tipp an die Podcasterin von morgen?
Da kann ich jetzt ja bei Manu nur noch aufsatteln, also definitiv ein Konzept haben und dann eigentlich das Wichtigste einfach machen. Ich glaube, viele Leute machen sich die Sorge, dass sie das gleich von Anfang an alles perfekt haben wollen, was gar nicht nötig ist. Wenn ich an meine ersten Folgen zurückdenke, dann denke ich auch, mein Gott, die möchte ich am liebsten wieder irgendwie aus dem weiten Internet löschen. Aber das ist egal. Also einfach wirklich machen, veröffentlichen und wenn man tatsächlich eine gute Idee hatte, mit der man loslegen wollte, dann kristallisiert sich die heraus, dann formt sich die und dann kommt Feedback dazu, die hilft beim Formen und dann wird das auch was richtig Gutes und dann kommt auch die Freude, das zu machen von alleine auf und dann noch, wenn man dann noch die Muße hat, das regelmäßig zu machen, dann ist man eigentlich schon sehr gut dabei.
Nils, kannst du hier noch irgendwas anfügen?
Also ich hätte jetzt auch gesagt, das Konzept, dass man irgendwie ein festes Konzept hat, eine Beständigkeit, genauso wie Manu, auch wenn es sich doof anhört, ein bisschen brauchbares Mikro. Irgendwie nicht das ganz billig Mikro, sondern also man sollte schon irgendwie zumindest einen mittleren zweistelligen Betrag oder sowas ausgeben. Oder da kann man im Sendegate, gab es ja in so einem Forum für Podcaster, gab es ja auch jetzt vor kurzem einen guten Vorschlag, wie man sehr gute Soundqualität bekommt. Weil so einem Podcast, nur rauscht oder der schlechte Soundqualität hat, den will halt auch niemand hören, meiner Meinung nach. Oder beziehungsweise, da muss man schon verdammt gut sein, dass den Leute dann auch weiterhören wollen.
Ja, verstehe ich. Ja, viel kann ich da nicht anfügen. Also dranbleiben wäre sicher so der Punkt Nummer 1. Dann nicht von der Technik einschüchtern lassen. Wir haben das jetzt eher kurz gestreift, aber klar, so vom ins Mikro sprechen, bis das dann auf dem iPod von irgendwem liegt, ist halt schon ein bisschen Weg. Aber das wird immer einfacher. Lasst euch da nicht einschüchtern. Vielleicht ein Tipp von mir noch, Nils, du hast es erwähnt, schaut mal rein ins Sendegate, sendegate.de. Das ist so der Treffpunkt der deutschsprachigen Podcast-Szene, wenn man das so nennen kann. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Versucht vielleicht da entsprechend nicht zu viel neu zu erfinden, was Technik anbelangt. Also im Zweifelsfall holt euch da so ein WordPress oder so. Also bitte nicht irgendwie anfangen, was selber zu programmieren, außer ihr könnt das wirklich. Auch dann so für die Nachbearbeitung, Manu, du hast es erwähnt, wer da wirklich keine Ahnung hat und sich nicht zu fest reinfuchsen will oder einfach keine Zeit hat, für den ist Orphonic vielleicht eine Lösung, haben wir auch kurz gestreift, ich verlinke das noch.
Auphonic is Magic.
Ja.
Oh ja.
Beste Webseite der letzten Jahre.
Ja, genau.
Jeden Cent wert.
Und man kann es ja auch kostenlos nutzen, wenn man anfängt. Da produziert man ja nicht so viele Stunden, dass man da in den Kostenbereich reinkommt.
Ja, deshalb werde ich das mal noch verlinken. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, so sicher mal gute Idee und dranbleiben. Das sind die Kernpunkte und lasst euch vom Rest nicht einschüchtern. Damit wären wir jetzt schon am Ende des 25. Game Talks. Wenn du jetzt, und das sollst du doch bitte machen, mal reinsurfen möchtest bei Manu, bei Matthias oder beim Nils, ich habe die ganzen Links in die Shownotes geworfen. Ich sag's nochmal, gametalk.fm/Spielepodcaster. Oder wenn deine App einigermaßen schlau ist, dann hast du alles auch schon direkt bei dir auf dem Gerät. Schau da rein. Jetzt bleibt mir nur noch, mich bei meinen Gästen zu bedanken. Vielen Dank, Manu, vielen Dank, Nils und Matthias. Ein ganz besonderes Dankeschön an dich fürs extrem spontane Einspringen.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
So ist er, der Matthias.
Dann danke ich natürlich noch dir da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Game Talk wieder. Ich hoffe, der verzögert sich nicht zu schwer, weil ich habe noch Prüfungen und so weiter. Ja, wir werden sehen. Bis dann, eine schöne Zeit. Tschüss.
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 Winke, winke.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.